Hallo und herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und heute geht es um eine ganz besondere Form des Zuhörens. Wir alle kennen das, wenn die Eltern oder Oma einen Schwank aus ihrem Leben erzählen, wie es früher war, was sie erlebt haben, lustige Anekdoten, traurige Begebenheiten. Und bei mir war es so, oft habe ich nur so halb hingehört oder ich habe viele Sachen wieder vergessen. Und hinterher ärgert man sich, wenn Oma nicht mehr ist, dass man sich das nicht nochmal von ihr erzählen lassen kann. Aber es geht auch anders mit einer Audiografie. Und ich habe heute Deutschlands ersten Audiografen zu Gast, Ingo Stoll. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Gudrun.
Ingo, vielleicht kann nicht jeder direkt was damit anfangen mit dem Begriff. Was müssen wir uns unter einer Audiografie vorstellen?
Also würde mich schwer wundern, wenn jemand damit schon was verbindet. Denn das ist so ein bisschen ein Wortkonstrukt, was eigentlich an die Fotografie angelegt ist. Aber es ist quasi Fotografie zum Zuhören. Und am ehesten würde ich es beschreiben als ein Hörbuch des Lebens. Also Menschen erzählen in einer Audiografie mit der eigenen Stimme ihre Lebensgeschichte. Und das wird dann von mir sozusagen geschnitten, kollagiert, mit Musik angereichert und ergibt am Ende ein Hörbuch mit 20, 30 Kapiteln, 4-5 Stunden, also wirklich als echte, satte, umfangreiche Erzählung.
Da gehen wir nochmal gleich im Einzelnen drauf ein, wie das genau abläuft. Vorweg nochmal, du bist gelernter Wirtschaftswissenschaftler. Du hast Unternehmen beraten in Sachen digitale Transformation. Wie kommt man von da zur Audiografie?
Ja, das ist eine gute Frage. Am ehesten würde ich sagen, indem man vielleicht Mitte 40, wenn man viel beraten hat, sich mal 6 Monate Auszeit gönnt, um sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was will ich eigentlich wirklich aus meinem, sagen wir mal, beruflichen Leben machen. In der Situation war ich 2018, hatte mich 20 Jahre Agentur, also Internetagentur und dann auch so dieses Reinwandern in Führungskräfte, Entwicklungsthemen, Beratungen hinter mir hatte, habe ich eine echte Sinnkrise erlebt, weil ich mich wirklich gefragt habe, ist das, was ich an Kultur vielleicht in Unternehmen verändern will, auch das, was die Unternehmen verändern wollen? Klare Antwort, häufig irgendwie passte das nicht zusammen, also nein. Und dann habe ich wirklich nicht richtig gewusst, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da habe ich mir 6 Monate gegönnt. Im Nachhinein noch eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Und auf ein paar Umwegen bin ich in dieser Phase auch über Gespräche mit Leuten eigentlich selber auf diesen Begriff Audiografie gestoßen. Und der hat mich dann nicht mehr losgelassen.
Aber gab es da irgendwie so einen besonderen Auslöser, dass Menschen dir irgendwie Geschichten erzählt haben und du hast gedacht, ach, das könnte man ja auch mal festhalten? Oder?
Also meine Einstiegsdroge für die Audiografie, wenn man so will, war das Podcasting. Also ich habe selber seit 2008 Podcast gemacht, dann seit 2012 gab es den Modcast, also den Masters of Transformation Podcast.
Also das war alles zu deinem beruflichen
Themenbereich? Das war im beruflichen Kontext und hat angefangen mit so Social Media Themen und dann natürlich so mit Unternehmern, mit Leuten, die im Unternehmen was verändern. Und ich habe einfach festgestellt, dass mich dieses Fachliche unterm Strich eigentlich weniger interessiert hatte als der Mensch dahinter. Also wen habe ich da eigentlich vor mir? Okay, dann bist du jetzt CEO bei was weiß ich was oder hast ein Startup gegründet. Und mir ging es immer um die Frage, warum machen Menschen, was sie machen? Wo stecken die Leidenschaften? Was haben sie daraus gelernt für sich? Und wie laufen so Lebenswege? Und im Grunde mache ich heute keinen Podcast mehr. Aber diese Fragen, die stehen dann im Fokus für die Audiografie. Und das... ja, das ist eigentlich ein Stück weit Besinnen auf die Essenz, die mich offensichtlich immer schon am meisten interessiert hat.
Ja, das ist ja auch das, was man meistens gar nicht hört, ne? Von dem man nichts mitkriegt, wenn man irgendwelche Experten fragt. Also so, vielleicht ist das ein ganz interessanter Mensch, der dahinter steckt, ne?
Das ist eigentlich immer so. Ja. Und gerade wenn die Rollen, die wir dann so einnehmen, ne, im Unternehmenskontext ist es ja so, alle haben dann ihre Rollen und dann hast du 3 Sterne mehr auf der Schulter oder weniger, aber es sind alles Rollen, die wir da einnehmen oder auch spielen manchmal. Und das hat mich immer schon gereizt, mal zu gucken, ob man nicht ein Stück weit dahinter kommt.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich bin ja eigentlich nur die Fragestellerin, aber da muss ich eine kleine Anekdote erzählen vom WDR, wo hatten wir so ein Promi-Rätsel. Und da mussten die Hörer erraten, wer da gerade spricht. Also die Stimme wurde so ein bisschen verfälscht. Und dann musste man mal ganz andere Fragen stellen. Und damals hatte ich Per Steinbrück und habe dann erfahren, dass er als Kind mit kleinen Schiffen und Silvesterböllern in der Wanne gespielt hat und so. Man kriegt ja da auf jeden Fall immer so Sachen zu hören, die man sonst Per Steinbrück natürlich nie gefragt hätte. Und das war toll.
Böller in der Wanne.
Nein,
nicht
so diese kleinen, wie nennt man die denn? Der hat so kleine Kriegsschiffe gebaut, quasi in der Badewanne. Der hatte dann so, nicht Böller, aber weißt du, diese kleinen.
Der war
so
doch auch
bisschen,
mal Verteidigungsminister, oder?
Okay. Egal, das war auf jeden Fall. Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Wie ist das denn? Wie kommen denn, was bringt deine Kunden denn zu dir? Wie kommt man auf dich?
Im Grunde gibt es zwei, sag ich mal, Hauptwege. Der eine ist, dass jemand für sich den Wunsch hat, seine Lebensgeschichte zu erzählen, zu bewahren, weiterzugeben oder zu teilen. So, das können Menschen sein, die 70, 80, 90 plus sind, also sozusagen die große Retrospektive des eigenen Lebens. Oder es können Leute sein, die vielleicht Mitte 50 sind und so eine Art Zwischenbilanz machen. Nicht selten übrigens hier auch so Unternehmerpersönlichkeiten, Leute, die dann wirklich auch schon was erlebt haben, aber sicherlich nicht auf dem geraden linearen Weg, sondern viele Umwege gegangen sind. So, das ist das eine. Der häufigere Fall ist aber eher, dass die Kinder oder auch teilweise Enkel den Stein ins Rollen bringen, indem nämlich, Klassiker ist, bei Papa, Mama steht an 80. Geburtstag. So, ja. Was willst du denen noch schenken? Die haben alles, die brauchen auch nichts mehr. Aber aus der Kombination ihnen vielleicht sozusagen Wertschätzung zu schenken, indem sie eben dort ja ihre Lebensgeschichte erzählen können und gleichzeitig natürlich auch für sich selber damit etwas zu schaffen, was bleibt, auch wenn die Menschen dann irgendwann nicht mehr da sind, was über die Generationen weitergegeben werden kann.
Ja.
Das sind eigentlich fast die Hauptanlässe, um eine Audiografie im Sinne von Lebensgeschichte anzustoßen.
Du hast es gerade schon erwähnt, du hast auch jüngere Kunden, ne?
Mhm. Ja, also ich bin Jahrgang 74, insofern ist schön, wenn du das noch als jünger titulierst. Ja. Vor 20 Jahren hätte ich dir gesagt, wir sind alle alt. Nee, also das beginnt tatsächlich so mit den 40ern, aber mit jedem Jahrzehnt steigt eigentlich dieses Bewusstsein dafür, dass wir alle endlich sind, dass diese Geschichten oft verloren gehen. Und dann vielleicht ein Fotoalbum bleibt oder ein paar Videos, aber eigentlich nichts Substanzielles. Das heißt, mit jemandem, der 80 ist, darüber zu reden, der versteht das sofort. Jedes Jahrzehnt früher braucht vielleicht noch mehr Bewusstsein oder eine spezielle Vita. Also ich habe auch Geschichten gemacht mit zum Beispiel einer jungen Frau, die war 21, aber die hat mit 19 eine Nahtoderfahrung gemacht. Und dann ist das Bewusstsein auch für diese Dinge da. Also man kann das nicht so pauschalieren, aber in der Regel sind meine Kunden, die erzählen, 60, 70, 80 Jahre.
Aber das sind dann schon immer Menschen, die auch quasi ihrer Familie was hinterlassen wollen, oder?
Ja, also der Fokus der Audiografie ist nicht Veröffentlichung oder Ruhm oder irgendwo nachher noch, sag ich mal, als Hörbuch im Regal stehen bei Hugendubel oder Co., sondern es geht um die eigene Familie oder den eigenen Freundeskreis. Und wie gesagt, meistens kommt dieser Impuls eher von der Kindergeneration, also so unsere Generation, weil wir schon ein gutes Gespür dafür haben, was da verloren geht, wenn wir am Ende nur mit ein paar Kartons und Fotoalben und unseren eigenen gehörten Anekdoten da bleiben. Weil schon klar ist, wenn ich das jetzt noch meinen Kindern erzählen wollte, dann haben die vielleicht noch, dann bleiben noch 10% von dem über, was ich noch weiß.
Ja.
Und die kennen im Grunde ihre Großeltern nur als alte Menschen, dass die auch mal jung waren, dass die Lebenswege hatten voller Irrungen, Wirrungen, Zufälle. Das geht ja meistens unter und es bleiben diese berühmten Anekdoten, die man schon 5-mal gehört hat. Und genau das ist nicht der Stoff, aus dem Audiografien sind.
Okay, gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie läuft das denn genau ab? Also da kommt jemand auf dich zu und sagt, ich möchte gerne eine Audiografie haben, ein Hörbuch machen. Wie läuft das ab? Sitzt ihr da zusammen am Küchentisch oder?
Also die Gespräche finden gerne am Küchentisch statt, aber es gibt ein Vorgespräch, weil in der Regel kennen wir uns ja nicht. Also der Kontakt kann auf irgendwelchen Wegen über Freunde sein, die vielleicht wissen, dass es sowas gibt, weil das ist das größte Problem in Anführungsstrichen. Audiografie kann keiner kennen und deswegen kannst du auch nicht dran denken. Und wenn du es mitbekommst und es ist zu spät, dann kannst du auch keine mehr machen. Also du musst das zu Lebzeiten tun und deswegen musst du ja irgendwie mal davon erfahren, vielleicht auch durch das Hören dieses wunderbaren Podcasts oder wie auch immer. Oder du stolperst eben bei Recherchen in Google nach Lebensgeschichte erzählen irgendwie darüber. Mhm. So, aber dann kennst du mich nicht und du kannst dir vorstellen, wenn du deine Lebensgeschichte erzählst, erzählst du die nicht irgendeinem Wildfremden, den du noch nie gesehen hast.
Ja. Deswegen, also habt ihr erstmal auch so ein Treffen, wo man sich beschnuppert und vielleicht sagt man auch mal, passt oder passt nicht?
Richtig. Ja. Und das findet in der Regel allerdings als Videokonferenz statt, weil die Leute, mit denen ich arbeite, irgendwo sitzen. Quer durch Deutschland verteilt, teilweise auch im Ausland. Mhm. Und da fährst du nicht mal eben einfach so hin, um zu gucken, ob es passt.
Ja.
So, das heißt, das findet man eigentlich da raus. Und ich habe auch zwei ganz wesentliche Fragen, die ich vorher klären möchte. Nee. Nämlich das eine ist die Frage, warum möchte denn jemand erzählen? Also was ist die eigene Motivation? Und mit Verlaub, ich erzähle jetzt, weil meine Kinder sich das wünschen, ich selber habe eigentlich gar keine Lust dazu, würde nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Und das zweite ist, neben der Motivation ist die Frage, für wen wird erzählt? Das ist das, was so einem Projekt eine Richtung gibt, einen Sinn, eine Quelle sozusagen.
Und was antworten die Leute dann so, wenn das jetzt nicht nur, ich mache das für meine Kinder ist?
Auch hier würde ich sagen, ein bisschen Stereotyp, gibt es zwei Typen von Menschen. Es gibt die, die gerne erzählen und das wirklich auch für sich machen, weil sie Freude am Erzählen haben oder weil sie sagen, hey, ich habe wirklich auch ein buntes Leben, ein erfülltes Leben, also ich hätte Lust daran, das nochmal auch zu durchleben und auch mir selber vielleicht da noch was Neues zu erzählen, das passiert nämlich dann auch. Also das ist so der eine Fall. Ich würde sagen, vielleicht sind die Extrovertierten. Und dann gibt's den anderen Fall und dann beginnen die Sätze nicht selten mit, ja, also mein Leben ist eigentlich gar nichts Besonderes gewesen. Weiß gar nicht, ob das überhaupt wen interessiert. So, also ja. Wo man merkt, da musst du erstmal ein paar Glaubenssätze abräumen, damit das überhaupt ein Einlassen geben kann auf dieses Projekt.
Hast du denn schon mal auch gedacht, boah, ist ja irgendwie ein bisschen langweilig?
Bei keinem der Audiografie.
Okay.
Und zwar, weil das klärt sich im Vorfeld. Das Langweiligste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich jemanden vor mir habe, der so von sich überzeugt ist und so ein Ego hat, ja, sozusagen, und jetzt für die eigene Trophäensammlung neben den drei Porsches in der Garage und den eigenen Trophäen, die man hat, jetzt auch noch gerne eine Audiografie über sich hätte. Das wäre das Langweiligste, was ich mir vorstellen könnte, weil dort passiert nichts Neues. Da hörst du nichts Neues, da ist alles schon quasi vorgestanzt. Und das würde ich nicht machen. Und das klärt sich im Vorgespräch schon.
Ah, okay.
Ja,
also ist jetzt nicht so, ist dir noch nicht passiert, dass du dann so während der Aufnahme dann irgendwann denkst, so, ah, passt doch nicht.
Nee, es ist ganz im Gegenteil. Es ist so, ich mache ja Geschichten nicht von Promis, sondern in Anführungsstrichen eigentlich von normalen Menschen. Und gerne auch von denen, die am Anfang vielleicht sogar von sich denken, oh, mein Leben ist ja eigentlich gar nichts Besonderes. Das sind die spannendsten überhaupt, finde ich.
Mhm.
So, und da im Sinne von, ich komme nochmal auf diese Analogie zu einem Porträt zurück. Also einfach zu sagen, auch mit so einer Neugier reinzugehen, welchen Menschen habe ich da vor mir? Wer ist dieser Mensch geworden? Warum? Wie denkt der Mensch heute über Dinge, die sein Leben geprägt haben, gewisse Weichenstellungen? Auch wo will der Mensch noch hin? Also um Gottes Willen, wir reden nicht nur über Erinnerungen. Wir reden auch über das Hier und Jetzt. Und wir reden auch über die Perspektive. Die gibt's auch mit 94 noch.
Mhm.
So. Und all diese Sachen, da entscheidet der Mensch natürlich selber, wie weit er sich da öffnet und was er erzählt. Aber es sind wirklich eher spontane, authentische Dialoge, wo es mir immer darum geht, dass die Leute eigentlich aus dem Herzen erzählen und nicht eine Version einer Geschichte von sich preisgeben, die sie gerne hören würden oder von denen sie glauben, dass andere dieses Bild haben müssten. Das wäre langweilig, sondern ich möchte an den Menschen ran, der wirklich da vor mir ist. Und das als Gesamtheit zu bekommen, wirklich von den Wurzeln, von den lebensprägenden Ereignissen bis zum Hier und Jetzt und zum Blick nach vorne, das finde ich einfach faszinierend.
Ja. Und da ist gutes Zuhören ja extrem wichtig. Du hast jetzt gerade gesagt, manche fangen schon an, so auch eigentlich habe ich gar nichts Spannendes erlebt. Wie schaffst du das? Wie kriegst du die? Wie kommt ihr in so einen Flow?
Ich glaube, glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass die Menschen sich wohlfühlen, da wo es losgeht. Also Vorgespräch ist noch Video, alles andere passiert wirklich in persönlicher Begegnung. Und das heißt, ich fahre in der Regel zu den Menschen nach Hause. Mhm. Und in dieser Situation ist es so, na klar, ich bringe da ein Mikrofon mit und Headsets und so weiter. Und das sind die ja alle nicht gewohnt. Da sitzen ja keine Podcast-Moderatoren vor mir. Mhm. Aber mit Audio ist das viel einfacher zu vergessen, dass du gerade da noch ein Mikro hast, als mit einer Kamera zum Beispiel. Deswegen, was wir machen, ist eigentlich, dass ich habe zum Beispiel eine Geschichte gehabt, wo ich gerne am Anfang mir so eine kleine Wohnungs- oder Hausführung geben lasse. Und das schneide ich aber schon mit. Also wir müssen nicht nur am Küchentisch festgenagelt sitzen. Audiografie hat Möglichkeiten für mobile Aufzeichnungen, Ansteckmikrofone. Wir können uns frei bewegen. Durchs Haus, könnten spazieren gehen. Ah. Ja, wir können also raus. Und das ist manchmal das Wichtigste, dass ich am Anfang denke, okay, was braucht die jetzt? Ist die Person, ist die nervös, ist die angespannt? Ist die schon freudig und denkt endlich, ja, hau jetzt bitte auf den Aufnahmebutton, dann kann ich ja nicht loslegen. Das heißt, erstmal musst du diese Chemie, diese Verbindung hinkriegen und natürlich auch eine Vertrauensbasis und so eine natürliche Geschichte, die jetzt eben nicht, wie wir heute zum Beispiel im wunderbaren Podcast-Studio stattfindet, da könntest du nie Audiografie machen.
Ja.
Und wenn du die Leute am Küchentisch abholst, da bist du ja in deren Leben schon. Und du bist nicht nur die Person, die vor dir sitzt, da hängen ja Bilder. Da hast du gewisse Möbel, da steht vielleicht was auf dem Tisch oder nicht auf dem Tisch. Und alle diese Sachen dienen eigentlich dazu, dass wir erstmal in so eine Wohlfühlatmosphäre kommen, wo diese Unsicherheitsdinge langsam so ausfällen. Beim einen schneller, bei der anderen ein bisschen langsamer. Und ich sag auch immer so, zum Beispiel, wenn ich merke, dass die Person noch sehr gehemmt ist oder so, dann erzähle ich am Anfang vielleicht ein bisschen was von mir.
Ah, was erzählst du dann?
Naja, einfach, ich meine, ich bin ja irgendwo angereist. Ja. Das heißt, dann machen wir ein bisschen Smalltalk oder ich erzähle vielleicht nochmal eine Geschichte, warum ich Audiografie mache oder was immer ich denke, was es dann in der Situation vielleicht braucht. Manchmal ist da ja Vertrauen ist so ein Geben und Nehmen. Also erzähl ein bisschen was von dir.
Dann erzähle ich auch was von mir.
So, ne? Aber was nochmal wichtig ist, es gibt keine Intention. Ich komme nicht mit dem Gedanken, so jetzt mal Lebensbeichte und los damit. Ich mache auch nichts Mediales im Sinne von, das muss jetzt eine richtig Hammer,
krasse Story,
Krammer, Heldengeschichte werden. Das, ich habe da quasi keine Bewertung, sondern es geht darum, dass der Mensch entscheidet, wo er auch anfängt. Deswegen ist manche, also die fangen im Hier und Jetzt an. Okay, wir sind jetzt hier in der Wohnung. Wie lange sind sie denn schon hier? Was ist das? Und warum sieht das hier so aus? So könnte es losgehen. Manch andere gehen vielleicht mit einer bestimmten Wendung aus dem Lebenslauf, einen ganz großen Bruch, schon gleich an so eine Nahtstelle. Ja, und andere, die fangen ein bisschen bei dem Blick nach vorne aus. Und eine Frage, die ich eigentlich immer am Anfang stelle, ist, was die Leute entweder bewogen hat oder was sie gedacht haben, als die Kinder sich zum Beispiel mit dem Wunsch Audiografie irgendwie an sie gewandt haben. So, dann kommst du erstmal ein bisschen ins Reden. Und der Rest ergibt sich. Und da ich ja später die Dinge sortiere und später auch schneide und auswähle, kann ich mit den Leuten mitgehen. Und es ist egal, wo wir anfangen. Wir kommen zu allen wichtigen Dingen früher oder später.
Also es ist nicht so, dass sie dann denken, oh je, jetzt muss ich anfangen bei meiner Kindheit und dann arbeiten wir uns langsam vor.
Nee. Und das ist halt so, wenn du dir nicht so viele Gedanken machst und kein vorgestanztes, ja, so ein Fragebogen hast oder so ein Konzept, da es geht immer da los und dann kommt immer das. Wenn das egal ist, dann kannst du dich ja mit den Menschen mitbewegen. Und ich finde, das ist eigentlich das, was es braucht. Und je weniger ich dann überhaupt noch so sagen oder fragen oder spiegeln muss und je mehr es so ins natürliche Erzählen kommt, weil du, die sitzen ja jemandem gegenüber, der ist fremd, der gehört nicht zur Familie. Und für mich ist ja erstmal alles interessant und alles neu. Und das ist das, was ich aufrichtig auch mitbringe. Ich habe bei meinen Großeltern schon früher, ja, waren so ein Drei-Generationen-Haus, habe ich schon gesessen aus zwei guten Gründen. Der erste war, wir hatten keine Schokolade mehr und bei Oma gab's immer noch was.
Die Schoketten, oder?
Schoketten oder wir hatten so, wir kommen aus Hannover, da ist so Sprengelschokolade. Nur die widerliche mit Pfefferminz, die war nix. Aber das war so das eine.
Man nahm ja, was man kriegen konnte, genau.
Ja, ich auch mal Zartbitter, wenn es sein muss, je nachdem, wie groß die Not war. Und das andere ist einfach, es gab immer Geschichten aus Zeiten, die im Kriege, nach dem Krieg, so Opa hat erzählt, dass die 50 Kilometer gewandert sind, um so einen Kartoffelacker noch abzustoppeln. So Dinge, wo du als Kind denkst, so, what?
Ja, ja.
So. Und ein Stück weit kann ich das mit meinen Großeltern, selbst mit meinen Eltern nicht mehr machen, die leben alle nicht mehr. Aber ich glaube, ein Stück weit hole ich mir diese Dinge jetzt auch aus den Audiografien. Also das ist auch viel, was ich dann bekomme und nicht nur da sitze und zuhöre. Das macht ja auch was mit mir.
Mhm. Gibt es so Geschichten, die sich besonders berühren oder hast du so Beispiele, wo du ja, was dich einfach besonders angefasst hat, was Leute so erzählen aus ihrem Leben?
Also es gibt immer wieder wirklich emotionale Momente. Da ist eben auch so wichtig, dass die Leute wirklich mit der eigenen Stimme erzählen, weil da hörst du ja nicht nur, was erzählt wird, sondern auch wie. Und diese Stimme trägt halt so viel mehr und dann merkst du ja auch schon, wenn mal geschluckt wird oder auch die Stimme bricht oder die Pausen einfach länger sind, als sie dahin gehören. Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt natürlich die Dinge, also wenn ich zum Beispiel an Johanna denke, die ist Jahrgang 1929 und ist so eine typische Vertreibungsgeschichte aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, musste die dann irgendwann flüchten. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie 2 Tage lang mit ihrem Großvater in so einem Viehwagen bei minus 20 Grad vor den Toren von Dresden stand, da war die schon 15, als Dresden bombardiert wurde. Mhm. Und die mal gedacht haben, die nächste Bombe landet hier auf uns und dann war es das.
Ja.
Also ich sag mal so, das sind natürlich sehr schicksalhafte Sachen oder kann mich an eine andere Geschichte erinnern von einer Dame, die zugucken musste, wie ihr Vater auf der Flucht von den Russen erschossen wurde, weil die Polen ihn denunziert haben, er sei ein Spion. Mhm. So, solche Sachen sind natürlich sehr dramatisch und auch sehr emotional und sehr persönlich. Aber es sind auch so viele kleine Sachen und zwar Dinge, die vielleicht was mit auch mit mir zu tun haben. Es kann zum Beispiel sein, dass da jemand eine Geschichte erzählt über die eigenen Kinder. Und ich habe auch welche. Und vielleicht gibt's da eine gewisse Analogie oder es berührt Dinge, auch wenn die Menschen manchmal drüber reden, was sie vielleicht für Entscheidungen treffen mussten. Und vielleicht haben sie danach mit Dingen gehadert in ihrem Leben. So, das sind ja alle Sachen, die wir auch kennen. Und insofern, wie gesagt, es geht nicht um die Sensationsstories oder die großen Enthüllungen. Ich glaube, es geht eher für mich auch viel um diese Reflexionen. Also das ist das, was ich am spannendsten finde. Der Mensch hat etwas erlebt, das kann er erzählen. Aber was hat das mit ihm gemacht? Und wie denkt der Mensch heute darüber? Und diese Kontexte auch zu sehen und nicht nur eine Anekdote zu hören, sondern so ein ganzes Leben, so einen ganzheitlichen Blick zu bekommen und wirklich auch zu verstehen, was das mit dem Menschen gemacht hat. Diese Dinge finde ich eigentlich am spannendsten und die gibt's in jeder Lebensgeschichte.
Wenn ihr jetzt so ein Gespräch führt, du hast gerade gesagt, da hat jemand vielleicht auch Kinder, du hast auch Kinder und so. Wie verhältst du dich, wenn ihr diese Aufnahmen macht? Wird das so ein Gespräch oder hörst du wirklich zu und denkst dann so, ah ja, kenne ich auch? Oder erzählst du dann auch mal zwischendurch und schneidest das raus?
Genau, also viel von dem, was ich da sage, fliegt nachher auch raus. Und das weiß ich natürlich auch. Deswegen kann ich das natürlich auch bewusst einsetzen. Also am liebsten ist mir eigentlich, ich kann zuhören. Ich kann natürlich Fragen stellen und ich führe ja auch diese Gespräche. Das heißt, meine Aufgabe ist auch dafür zu sorgen, dass wir wirklich bei den wichtigen Themen vorbeikommen. Aber du merkst ja auch, wenn irgendjemand so im Flow ist. Und meine Lieblingsintervention, wenn man mal so aus der Coaching-Ecke das vielleicht so aufziehen will, ist vielleicht etwas zu hören und dann zu spiegeln. Also zum Beispiel dem Menschen eine Rückmeldung darüber zu geben, was das mit mir gemacht hat oder welche Assoziation ich hatte oder wie ich das verstanden habe. Und das sind ja eher Elemente von Gespräch. Also nicht Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das wäre Interview, sondern Gespräch. Wie man das mit guten Freunden ja auch macht. Dann gibt man einen Gedanken, der einem dazu kommt. Und diese Sachen fliegen häufig raus. Ja, später, weil es nicht um mich geht. Aber dadurch, dass ich jemanden nochmal eine Rückmeldung dazu gebe, kommt vielleicht nochmal ein Gedanke oder mehr Tiefe. Und häufig kommt dann nochmal etwas, was wirklich auch neu ist für den Menschen selber und dann aus dieser Situation kommt. Und deswegen ist es ein bisschen vielleicht auch manchmal geleitete Reflexion und natürlich auch Fragen. Aber am liebsten ist mir, wenn ich eigentlich wirklich zuhören kann. Und dann passiert auch viel nonverbal, ne?
Aber ich finde das spannend, dass du so gar keinen Fragenkatalog hast. Ich meine, das macht vielleicht auch deine Erfahrung als Coach oder da hast du da bestimmt auch bestimmte Methoden dann, also einige hast du jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, wie du das machst, aber war das nicht am Anfang, dass du schon gedacht hast, ich brauche auch irgendwie so ein Gerüst?
Total. Also ich habe 2018 habe ich damit angefangen. Mhm. Und das Erste, was ich dachte, ist, ich brauche ein Gerüst. Also ich brauche Sicherheit für mich, weil dieser Anspruch, wenn ich denke, Mensch, also da erzählt ja jemand sein Leben und ich habe die Aufgabe, das nachher auszuwählen, zu strukturieren, keine Ahnung, wie werde ich dem überhaupt gerecht, wie geht das? Und da ich mit der Audiografie angefangen habe, gab es ja auch keinen, bei dem ich mir angucken konnte, wie er das macht. Es gab verwandte Dinge, es gibt das in schriftlicher Form, es gibt Biografiearbeit, auch therapeutisch bei Demenz und Sachen. Und da habe ich natürlich überall erstmal reingeguckt und gesucht nach irgendeiner Art von Katalog, Struktur. Ja, und am Ende ist es aber tatsächlich mehr das Intuitive, einfach in dieser Situation dem Menschen wirklich zuzuhören und da zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste von allem.
Gibt's auch Dinge, die erzählt werden, die dann aber nachher nicht in die fertige Audiografie kommen sollen?
Ja, gibt's auch. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich zum Bodensee gefahren und die Dame war auch schon 86 und in meiner Vorstellung war das so, ich komme da 18 Uhr an, reise ja einmal quer durch die Republik, dann gehen wir noch was essen, vielleicht machen wir eine kleine erste Session am Küchentisch und dann gehe ich um 23 Uhr ins Bett. So, mit Maria saß ich um 2:30 immer noch da. Ja? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ja? Und Maria war noch guter Dinge. So. Und will nur sagen, erstens hängt es ja von dem Menschen ab. Und natürlich entsteht eine gewisse künstliche Form von Vertrautheit. Ich vergleiche das immer damit, als würde mich so ein UFO quasi über deinem Wohnzimmertisch halt so da absetzen und an den Tisch beamen. Und dann kommst du in so kurzer Zeit zu so vertrauten Dingen, die sind aber nicht gewachsen wie Freundschaften über Jahre. Das darf man also nicht verwechseln. Aber es kommt dann natürlich auch zu einer gewissen Intimität und manche Menschen erzählen dann Sachen, manchmal mit dem klaren Ansatz, also das ist jetzt aber nicht für die Audiografie, aber, und dann wird es erzählt, weil man vielleicht dann einen gewissen Kontext besser verstehen kann. Und manchmal ist es so, dass die Menschen etwas erzählen und ich dann beim Erzählen schon merke, okay, vor allen Dingen, wenn es um andere Personen geht. Ja. Kann man sich ja vorstellen, in der Familie, ja, unter jedem Dach ein Ach und so weiter, gibt's halt Dynamiken. Und wenn es dann darum geht, über andere zu reden, dann weiß ich dann schon, okay, das ist etwas, wo ich später sehr genau schauen muss, wenn ich mir vorstelle, die Person würde das hören. Also ist das jetzt einfach ehrlich, authentisch und aber auch wichtig, um das Porträt verstehen zu können? Oder geht's jetzt hier einfach um einen gewissen Konflikt, der im Grunde nichts in der Audiografie zu suchen hat?
Oder sagen die manchmal, das wird dann aber erst nach meinem Tod veröffentlicht?
Gibt's auch, wobei ich das bisher tatsächlich am Ende dann nicht mehr hatte. Also du musst dir vorstellen, dass die Menschen ja, also dann erzählen die und da passiert ja eben auch viel und wir reden ja auch nicht nur einmal, wir sind ja vielleicht 3-4 Tage, vielleicht auch in zeitlichem Abstand zusammen. Und da wird sehr viel erzählt, da kommen also gerne mal so 12, 15, manchmal 20 Stunden Erzählung zusammen. Das heißt, du weißt ja selber auch gar nicht mehr alles en Detail, was du jetzt vielleicht erzählt hast. Und dann ist es so, wenn diese Aufnahmen fertig sind, dann ist die Person ja im Grunde durch und kann darauf warten, was ich dann daraus mache. Und da ich auch kollagiere, also auch Dinge aus verschiedenen Gesprächen oder vielleicht Kontexten vielleicht in einem Kapitel nebeneinander stelle, weil sie aus meiner Sicht zum Beispiel ein gewisses prägendes Erlebnis in früheren Jahren mit einer heutigen Sicht der Reflexion sozusagen verbindet, dann hören die Leute das selber. Und Wertschätzung ist immer der Filter, den ich eigentlich drüber lege. Es geht ja nicht um Lebensbeichte oder um hier irgendwen in die Pfanne zu hauen, ganz im Gegenteil. Dann habe ich schon Kapitel gehabt, bei denen beim Erzählen noch jemand sagte, aber das kriegen meine Kinder nicht zu hören oder wenn überhaupt nur, wenn ich dann tot bin.
Ja.
die sind am Ende drin geblieben und haben sozusagen dazu geführt, dass es auch dann zu Lebzeiten wirklich auch nochmal Austausch über gewisse Dinge gab, die auch schwierig waren und die vorher in der Familie nicht besprechbar waren. Das heißt, auch hier gibt es
über so einen Umweg.
Über so einen Umweg. Oder wenn die Enkel das hören dürfen, dann, und du hörst dann da Sachen, wenn die jetzt schon eine gewisse Reife haben, die sind dann vielleicht schon, sag ich mal, ausgewachsene Teenies oder ein bisschen älter, dann kannst du ja noch zu Lebzeiten auf deine Großmutter zugehen und mit ihr über diese Dinge reden. Ja, wie die Beziehung mit deinem Großvater geführt hast, von dem es vielleicht auch schwierige Phasen gab, aber die wurden vorher nicht erzählt. Und das ist immer eine sehr sensible Auswahl. Und natürlich entscheidet die Person am Ende, bleiben die Dinge da drin oder nicht. Das liegt, also wenn ich die Audiografie fertig habe, hört die auch erstmal nur der Mensch, der erzählt hat.
Okay.
Und dann wird entschieden, und manchmal fliegt noch ein Halbsatz raus, manchmal ist dann ein Kapitel vielleicht auch eins, was man dann weglassen will. Aber das entscheiden die Menschen dann, wenn sie es gehört haben, im Gesamtkontext. Und da ich ja auch keine Mission habe, ich muss ja nichts enthüllen oder bewerten, ne? Kann ich mich auch davon freimachen, wir können erstmal drüber reden. Wenn der Mensch das erzählen will, macht er das. Ich muss dann nachher auswählen, wie arbeite ich damit. Und das kann man dann bewerten und dann kann man immer noch entscheiden, bleibt drin, fliegt raus oder kommt in meinen Nachlass.
Jetzt stelle ich mir vor, du hast gesagt 15 bis 20 Stunden ungefähr Tonmaterial. Wie geht's denn weiter nach den Gesprächen? Das ist doch bestimmt auch sehr, sehr viel Arbeit, oder? Das alles zu orten, zu sortieren und so weiter, oder?
Ja, es ist eine sehr intensive Arbeit. Man muss sich vorstellen, so, sag ich mal, so ein 5-Stunden-Lebenshörbuch über 7, 8, 9 Jahrzehnte, da drin stecken zwischen 100 und 120 Stunden insgesamt. Ja. Also vom Treffen, von den Gesprächen. Und diese Gespräche und alles, was da bis dahin stattfindet, ist ungefähr ein Drittel der Arbeit, die ich mache. Mhm. Und 2 Drittel passieren dann danach. Und das heißt wirklich, ich höre ja diese 15 bis 20 Stunden alle von vorne bis hinten. Und dann mache ich mir Notizen und katalogisiere im Grunde, was wurde erzählt, und habe so große Pappwände in meinem Studio. Weil das muss dann wirklich, braucht dann Raum, das braucht dann wirklich Platz. Und dann entstehen viele bunte Zettel, auf denen ich mir Notizen mache. Und da sortiere ich erstmal, was ist denn alles erzählt worden? Was habe ich? Und das sind wirklich so Post-its, und dann steht da drauf hier Aufnahme 3 von Minute 3:18 bis 5:20 wurde erzählt über den Vater, ja, und dass der selbstständig war und was auch immer. So. Und das ist auch nochmal ungefähr ein Drittel der Arbeit. Und das letzte Drittel ist dann die tatsächliche Produktion. Und die heißt, wenn ich alles vor mir habe, dann entscheide ich, welche Geschichte habe ich hier gehört? Was für ein Porträt ist das? Wo fange ich an? Wie erzählt sich diese Geschichte? Und dann schneide ich im Grunde Kapitel für Kapitel zusammen. Das ist dann sozusagen die eigentliche Audioproduktion mit Musik und vielleicht nochmal ein bisschen
Musik ist auch dabei.
Musik ist mit dabei, und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil Musik brauchst du erstmal, damit du nicht einfach nur Wort und Erzählung hast, weil zwischen zwei, sag ich mal, Erzählungen, stell dir mal vor, du hast zwei Dinge, da geht's um die eigene Mutter. 2 Minuten hier und nochmal 2:30 da. Die kannst du nicht einfach vielleicht aneinander schneiden. Das sind vielleicht unterschiedliche Facetten. Aber du könntest dir vorstellen, dass zwischen diesen beiden Passagen einfach 30 Sekunden oder 1 Minute Musik kommt. Und das ist auch ganz wichtig, weil manche dieser Aussagen, Gedanken, die brauchen dann ein bisschen Raum. Und die brauchen nicht mich mit einer Überleitungsmoderation. Und Musik hat ja in unserem Leben auch eine Bedeutung. Das heißt, eine Audiografie ist in gewisser Weise auch der Soundtrack des eigenen Lebens.
Und können sich das die Leute selber aussuchen, was für eine Musik sie haben möchten?
Genau, ich rede mit denen da wirklich drüber, weil das immer auch dann eine Frage ist, spielt Musik eine Bedeutung? Wenn ja, welche? Machen die selber ein Instrument? Haben die das gespielt? Welche Musik hören sie gerne? Und dann gibt's natürlich auch manche Stücke, die sie mit einer ganz konkreten Erzählung verbinden, und aus all diesen Dingen plus Sachen, die ich dann da hinzufüge, wandern in so eine, sag ich mal, 5-stündige Audiografie bestimmt auch nochmal 1/2 Stunde Musik. dazwischen.
So, jetzt ist das Ding fertig. Was sagen die Kunden, die Kundinnen, wenn du ihnen das Produkt präsentierst, sag ich mal?
Das ist der aufregendste Moment eigentlich für mich, vielleicht mal abgesehen von dem ersten Live-Treffen, wenn die Tür aufgeht und man denkt so, okay, wen habe ich jetzt hier, wen treffe ich jetzt hier? Zwei Beispiele vielleicht. Ich habe gestern jemanden eine Audiografie übergeben und ich habe eine kleine Sprachnachricht bekommen am Nachmittag und das, was da als Rückmeldung kam, war, dass der Mensch zwar schon sich vorgestellt hat, dass das irgendwie gut wird, weil wir auch einen guten Draht hatten, aber jetzt sein eigenes Leben so zu hören und auch in der Kombination mit der Musik, das hat ihn wirklich sehr berührt und hätte er sich nicht vorstellen können. Also das ist das eine. Die Menschen haben eigentlich keine genaue Vorstellung, was kommt dann am Ende bei raus und wie wird das dann klingen. So, wenn alles gut läuft, dann sehen sie sich da drin, erkennen sich auch und können das annehmen. Das ist der Fall, der mir natürlich am liebsten wäre. Also man sagt, okay, das eine oder andere hätte ich jetzt vielleicht so anders ausgedrückt, aber es ist ja immer die eigene Stimme. Also die erzählen ja auch selber. Okay. Ich erzähle ja nicht über die irgendwas, ja, was sie noch nicht gehört haben. Und die andere Extremsituation, die ich mal hatte, war, dass mir jemand auf die Sprachnachricht geschickt hat, also hab das jetzt gehört und ich hab mich gefragt, ob du mich ja manipulieren willst. Oh. Das war so die krasseste Rückmeldung, die ich hatte.
Und wie hast du da reagiert?
Ja, ich war natürlich erstmal total schockiert und dachte so, what? Wie kommt's denn dazu? Und aber ich habe versucht, auch erstmal ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, das ist ja auch ordentlicher Tobak, den du da kriegst. Ne? Und je nachdem, wie sehr die Leute sich da auch geöffnet haben, da stand zum Beispiel eine langjährige Beziehung hinter, die eigentlich beendet werden sollte und aber noch nicht beendet war. Und wie dieser Partner zum Beispiel dann auch oder das Reden über ihn oder diese Beziehung Teil der Audiografie ist, ist natürlich auch nicht so einfach. Und das Lustige war, dass die Frau diese Geschichte und ihre Audiografie, glaube ich, bis zum heutigen Tag bestimmt 10 oder 20 Mal gehört hat und da auch ein Prozess stattgefunden hat. Und am Anfang eben sehr selektiv da etwas drin war, aber dieses Gefühl von Manipulation, jetzt entweder zu sagen, jetzt trenn dich doch oder bleib doch zusammen, das war ihr Thema, nicht meins. Und es hat sich dann auch verändert. Also insofern habe ich bis jetzt, Gott sei Dank, keine Reaktionen erlebt, wo irgendjemand gesagt hat, nee, das bin ich nicht. Ja, aber das wäre der GAU für mich, dass jemand tatsächlich sagt, nee, also was immer du da draus gemacht hast, das bin ich nicht.
Das kann man ja auch schlecht sagen, weil man hat ja selber erzählt. Ne? Ja. Aber viele sind wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert, wenn sie sich selber so erzählen hören. Ne? Also ich meine, wir, die wir Podcast oder Radio machen, also sind das eher gewohnt, unsere Stimme auch zu hören und wie wir erzählen. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch für einige erstmal komisch.
Eigentlich nicht. Nee? Das ist manchmal komisch am Anfang der Aufnahmen, weil ich auch mit Headsets arbeite und dann hören die Leute sich ja auch beim Reden quasi auf den Kopfhörern. Aber das, ehrlich, das sind die ersten 1-2 Minuten, dann ist das weg. Nee, es ist mehr, ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen wirklich Stolz vielleicht auch, weil du das erste Mal dein gesamtes Leben in so einer Form wirklich greifbar hast. Das haben ja die wenigsten. Es ist auch immer ein bisschen Neugier, weil du natürlich nicht genau weißt, was habe ich draus gemacht. Und was dann eigentlich beginnt, ist nach dem eigenen Hören die Überlegung, okay, wem gebe ich das jetzt? Gebe ich das meinen Kindern? Gebe ich das meiner Familie? Gibt es Freunde? Was mache ich jetzt damit? Und wie gehe ich selber damit um? Und stehe ich dazu? Und wie offensiv mache ich das und so? Und das sind eigentlich so die spannenden Prozesse, die da stattfinden. Und manchmal kriege ich ein großes Dankeschön und passt im weiten Sinne und so weiter. Und dann gibt's keinen Kontakt mehr. Dann werde ich wieder in mein UFO quasi eingesaugt und dann geht die Reise weiter. Und es ist vielleicht eine Verbindung, die dann da auf Zeit sehr eng stattgefunden hat. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann löst sich das auch wieder.
Hast du dich durch deine Arbeit verändert? Hat sich bei dir was verändert? Dadurch, dass du jetzt so viele verschiedene Lebensgeschichten hörst, für kurze Zeit sehr intensiv mit Menschen zu tun hast?
Ja, schon. Also sagen wir mal so, zum einen ist ja diese Intuition, dieses Thema Audiografie, bei dem es ja kein Produkt, keine Form, keine Vorbilder gab. Da kann ich heute sagen, diesem Gefühl, dieser Intuition getraut zu haben und diesen Weg wirklich zu gehen, das macht mich persönlich stolz und sehr zufrieden. Und ich kann sagen, ich habe einen wunderschönen Beruf, den ich mir im Grunde ja auch selbst noch erfunden habe. Ja? Aber die Leute freuen sich, wenn ich da bin. Es ist in jeder Hinsicht sinnstiftend und erfüllend. Also das war früher in meinem Berufsleben nicht so. Insofern hat die Audiografie dafür gesorgt, dass ich da wahrscheinlich auch einfach mit mehr Gelassenheit und Zufriedenheit diese Komponenten von Leben, was ist jetzt Freizeit, was ist Familie, was ist Arbeit, gut miteinander in Einklang kriege. Und die zweite Sache ist, dass natürlich, wenn du mit so viel Lebenserfahrung dann auch konfrontiert wirst und auch nachfragen darfst, zum Beispiel Dinge sich verändert haben, wie das Verhältnis zum Sterben und zum Tod. Denn das ist auch ein Thema, gerade wenn die Menschen dann älter sind. Und ich habe zum Beispiel auch schon Sätze gehört, dass irgendjemand sagt, also ganz ehrlich, eigentlich wäre es jetzt auch gut, wenn mein Leben zu Ende wäre. Eigentlich will ich nicht mehr. Hm. Das kann ich heute anders einordnen, wenn ich das vor, sag ich mal, vor 4, 5 Jahren so einen Satz gehört hätte und mir vorstellen würde, ich würde da sitzen, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich, könnte ich nicht.
Ja.
So, weil mein eigenes Verhältnis zu diesen Themen noch ein sehr gespaltenes war, um es mal vorsichtig zu sagen, ich habe eigentlich diese Themen in die unterste Schublade verbannt.
Ja, wie viele, ne?
Wie viele wollte ich nicht hören, war ich noch nicht so weit. Und da auch zum Beispiel jetzt anders zuzuhören und ein Stück weit das auch als einen Entwicklungspfad zu sehen, wo ich sage, ja, ich würde also gerne, wenn es bei mir dann irgendwann mal so weit ist, dass ich abtrete, dann würde ich das gerne auch gelassen tun. Und da mitzulernen, da höre ich jetzt heute in diesen Begegnungen Sachen, die es früher einfach in meinem Leben nicht gab. Insofern, das hat sicherlich auch mich verändert, meine Haltung dazu verändert. Und da nur als Facette, ich habe vor 2 Jahren eine Ausbildung als Sterbebegleiter gemacht. So, und das mache ich heute ehrenamtlich. Hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich das mal tun würde, hätte ich dir Stein und Bein geschworen. Jeder, aber garantiert nicht ich. So, und insofern hat sich doch ein bisschen was verändert, ja.
Wie sehen deine Pläne aus? Weiter Audiografien machen?
Ja, gerne. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, wenn ich mal an diese Auszeit damals zurückdenke und die Frage, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen, dann hat sich mir eine Antwort gezeigt oder angeboten und ich habe sie ergriffen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das machen kann bis ins hohe Alter. Weil es wird nie langweilig. Ja. Menschen werden nicht langweilig. Du lernst immer was Neues. Jede Geschichte ist anders. Und so es mir dann vergönnt ist und ich diese handwerklichen Fähigkeiten jetzt weiter behalte und solche Gespräche führen kann, könnte ich mir vorstellen, das auch mit Mitte 70 noch zu tun. Ganz klar.
Vielen Dank, dass du hier warst, Ingo Stoll. Der erste Audiograf Deutschlands. Und wir verlinken auch nochmal in unseren Shownotes, da, falls jetzt jemand Interesse hat, auch mal seine Audiografie aufzunehmen mit dir, dann sind da alle Infos vorhanden. Danke, dass du da warst.
Ja, Gudrun, vielen Dank.
Zuhören der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.